Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Pfingsten, Feuer vom Himmel, Hoffnung für die Welt. Heute feiern wir ein weithin unbekanntes Fest. Heute Morgen noch auf einer Nachrichtenplattform wird beschrieben, Christen feiern heute ein Pfingstfest, von dem die wenigsten wissen, was es bedeutet. Zeigt sich auch in einer Umfrage, wenn ihr es anschaut. Es wurde gefragt, repräsentativ, was feiern ihres Wissens nach Christen am Pfingstfest? Und immerhin sagen 36% der Befragten, das ist die Herabsendung des Heiligen Geistes und der Geburtsstunde der Kirche. 32 sagen, ja, das ist der Aufstieg von Jesus in den Himmel, also Himmelfahrt. 6% die Kreuzigung, 4% etwas anders, 18 sagen, keine Ahnung. Ich denke, man kann das sagen, ja, ist doch eigentlich super, ja. Über ein Drittel der Deutschen wissen noch, was Pfingsten bedeutet. Und das ohne Weihnachtsmänner, ohne Osterhasen, ja, gibt's ja nichts. Ja, Pfingsten, ich habe noch nie irgendwo gesehen, dass da Schokofeuerflammen gibt, ja, oder irgendwelche Plätzchentauben oder sonst was. Ja, also der Handel hat Pfingsten noch nicht entdeckt, kann ja noch werden. Interessant ist, dass sich das altersmäßig auch so etwas aufteilt. Die 18- bis 29-Jährigen sind am schwächsten und die über 70-Jährigen sind am stärksten, in dem, wo sie es noch erklären können. Da würde man sagen, ja klar, es gibt einen Traditionsabriss in unserem Land, wo vieles nicht mehr vermittelt wird. Was mich aber eher bedenklich gestimmt hat, war dann diese Zahl, wo die Mitglieder von Kirchen und Freikirchen gefragt wurden. Und man sagt, bei den Freikirchen nur 45% können erklären, was am Pfingsten war. Da habe ich gedacht, also da haben wir irgendwas falsch gemacht. Da ist Nachholbedarf. Und meine Hoffnung ist heute nach dem Gottesdienst, dass man rausgeht und sagt, ich kann es wenigstens erklären, was da alles passiert ist, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das war. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, damals waren die Nachfolger von Jesus zusammen in Jerusalem. Und der erste Fehler, den man manchmal im Denken hat, ist, dass man denkt, es sind die Apostel gewesen. Ja, also die 12 minus 1, Judas hat es ja nicht mehr gegeben, also die 11 haben sich dort versammelt. Interessant ist, dass Lukas in seinem Bericht sagt, da waren mehr als 120 Menschen zusammen, die sich immer wieder versammelt haben. Männer, Frauen, die mit Jesus gewesen sind, Jünger aus der zweiten und dritten Reihe, die nicht so prominent waren wie Petrus und alle anderen. Und diese Gruppe hat sich immer wieder versammelt, 120 Leute. Und was haben sie gemacht? Sie haben gefeiert. Also keine Gebetsgemeinschaften, wo man ewig gedacht hat, wann sagt er endlich Amen? Oder keine Choräle singen, wo man sagt, na, wann hört's endlich mal auf? Sondern die haben richtig gefeiert. Warum? Sie haben Shavuot gefeiert. Das ist das sogenannte Wochenfest. Wochenfest, weil es 7 Wochen nach Passa war. Und diese 7 Wochen galten als Erntezeit, wo das Frühjahrsgetreide geerntet wurde. Und dann am 50. Tag hat man dieses Erntedankfest gefeiert. Und Erntedankfest heißt, wir freuen uns an dem, was Gott gibt. Ja, da hat man gut gegessen, da hat man gut getrunken. Ja, vielleicht hat manch einer vorhin in diesem Bericht, was gelesen worden ist, dann auch gestutzt, wenn Petrus sagt, die sind noch nicht betrunken, es ist ja erst 9 Uhr morgens. Ja, das macht Sinn, dass man sagt, na, die haben zu viel Gott gedankt, ja, für das, was er gegeben hat an gutem Wein, ja, und haben angestoßen, Prost, lieber Gott. Also diese Jünger, sie waren beieinander und haben dieses Shavuot gefeiert. Gott sorgt für uns, er gibt uns seine guten Gaben. Und bei diesem Fest waren sehr viele Festpilger in Jerusalem aus der ganzen damaligen Welt, soweit sie sich's leisten konnten, weil eben die Reisebedingungen noch besser waren als im heißen Herbst. Und deswegen auch viele Menschen, die dann nach Jerusalem gekommen sind. Von diesen 7 Wochen hat auch der Name Pfingsten den Begriff und die Bedeutung. Ja, Pfingsten im Griechischen, Pentakoste, und da hat sich dieser Begriff eingedeutscht oder überliefert, dass man sagt, es ist dann dieses Pfingstfest gewesen. Für die Juden war es Shavuot, ja, griechisch gesprochen Pentekoste. Was die Juden aber noch gefeiert haben, und das ist eben für uns auch nochmal so ein interessanter Aspekt dabei, man hat den Bundesschluss am Bund Sinai gefeiert. Ja, habt ihr die 7 Wochen nach Passa Erntedankfest, 50 Tage. Und zwischen dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei und der Ankunft am Sinai, wo das Volk den Bund mit Gott geschlossen hat, lagen genau 50 Tage. Und auch das hat man da gefeiert. Also nicht nur Gott sorgt für uns, indem er uns Essen und Trinken gibt, sondern Gott sorgt für uns, indem er sich selber schenkt und sich mit uns verbündet, uns in seine Gegenwart hineinnimmt, uns unter seine Führung stellt, uns zu seinem Volk macht und dadurch unsere gesamte Existenz prägt. Und noch eine interessante Sache. Auch zwischen Pfingsten und dem Sterben von Jesus lagen 50 Tage. Und damit genau zu sehen, da ist etwas, ja, was eine ganz besondere Bedeutung hat. Ja, dieses Pfingstereignis. Jetzt heißt es, die Nachfolger von Jesus waren alle zusammen. Es war so eine Art Schwellenzeit, wo sie gewartet haben. Jesus hat ihnen ja nur den Befehl gegeben, bleibt in Jerusalem, bis ich in dieser Gestalt des Heiligen Geistes wieder zu euch komme. Er hat nicht gesagt, es wird am Pfingsten sein, also wenn ihr Pentekoste feiert, also dieses Erntedankfest. Er hat nur gesagt, wartet auf mich. Das hat Jesus manchmal so an sich, dass er uns nicht sagt, es dauert genau so und so lang, bis ich was mache. Sondern er sagt einfach, manchmal müsst ihr warten, offen sein für das, was dann passiert. Und dann kam etwas, was die Jünger sich vielleicht so nie gedacht haben. Wie soll das alles gehen? Man hat vielleicht so seine Vorstellung gehabt, wenn der Geist Gottes kommt, wenn Jesus sagt, ich komme in diesem Geist Gottes persönlich wieder zu euch. Ja, vielleicht haben sie sich unterhalten, wie soll das gehen? Vielleicht wachen wir früh auf, haben ein warmes Gefühl im Bauch. Vielleicht geht die Tür auf und irgendwas passiert. Ja, also das hat Jesus ja alles nicht angekündigt. War ja alles unberechenbar. Und dann dieses Pfingstereignis, das wir vorhin gehört haben und was auch der Predigtext für heute schon ist. Und dann heißt es dort, dass in diesem Zusammenhang der Geist Gottes vom Himmel kommt. Und es ist nicht nur Feuer vom Himmel, sondern es ist Hoffnung, die in diese Welt kommt. Und deshalb will ich mit euch ein paar Aspekte anschauen. Was heißt das denn, was hier an Hoffnung beschrieben wird? Das erste, Feuer und Wind, Gott ist real gegenwärtig. Also nicht irgendwie, Gott ist so ein bisschen fluid oder sonst wie, sondern real gegenwärtig. Das heißt, dieses Brausen und Rauschen, was dann beschrieben wird, ja, und es geschah ein gewaltiges Rauschen, wie so ein Sturm. Und dann auch die Feuerflammen, das sind keine zufälligen Ereignisse, sondern dieser Sturm und Feuer war in der ganzen Geschichte des Volkes Gottes immer das massive Zeichen der Gegenwart und des Kommens Gottes. Und es liest man dann an ganz unterschiedlichen Dingen, vielleicht am eindrücklichsten, als das Volk an diesem Berg Sinai stand und Gott ihm seine Gegenwart offenbart hat. Und da wird eben von diesem Feuer, von diesem Sturm beschrieben, ja, was die Menschen eigentlich erstmal zurückschrecken hat lassen, weil sie gemerkt haben, dieser Gott ist unbeherrschbar. Dieser Gott ist nicht zu bändigen. Dieser Gott ist nicht begrenzt, sondern dieser Gott ist so mächtig, dass wir eigentlich kaum eine Chance haben, diesem Gott zu begegnen. Jesaja schreibt dann später, denn der Herr kommt und lässt Feuer auf sie herabfahren, sturmgepeitschte Wolken sind sein Streitwagen, feurige Blitze schleudert er in seinem glühenden Zorn. Ja, und da haben wir ganz viele Stellen, in denen beschrieben wird, Sturm und Feuer, Zeichen der Gegenwart Gottes. Jetzt könnte man noch andere Dinge nehmen. Denkt an die Wolken- und Feuersäule, wo das Volk Israel ständig vor Augen hat, dieser Gott ist real gegenwärtig. Denkt an den Dornbusch, wo Mose steht, der brennt und er auf einmal merkt, an diesem Ort ist Gott real gegenwärtig. Oder denkt an Elia, als er auf dem Berg Horeb zurückkam, frustriert ohne Ende und wo Gott ihm in diesem Sturm erstmals begegnet und er auf einmal merkt, Mensch, Gott ist hier gegenwärtig. Und als dieser Wind zu einem sanften Lufthauch wird, da merkt er, und dieser Gott, der im Sturm ist, er ist auch in diesem kleinen Hauch so massiv und so real gegenwärtig, dass ich mich hier in seiner Gegenwart wiederfinde. Feuer und Sturm. Diese Zeichen wurden am Pfingsten von Gott bewusst in die Welt hineingesetzt. Und er zeigt damit seinen Nachfolgern, ich bin in dieser Welt real gegenwärtig. Und für die Menschen damals, ja, was haben sie für eine Welt gehabt? Es war eine chaotische Welt, politisch instabile Welt, eine Welt mit sehr vielen Herausforderungen. Und da macht Jesus deutlich, ich habe mich nicht aus dem Staub gemacht und wünsche euch alles Gute für diese Welt, sondern ich bin in dieser Welt selber gegenwärtig. Und wenn ich real gegenwärtig bin, erlebst du diese Welt immer mit mir. Dann erlebst du alles mit mir. Und die Hoffnungsbotschaft heißt nicht nur, ich bin in dieser Welt gegenwärtig, sondern ja, es heißt, sie wurden von diesem Geist Gottes erfüllt. Damit macht Jesus deutlich, ich bin auch in deiner Welt gegenwärtig. Du erlebst nicht nur diese Welt mit mir, alles was passiert, sondern alles was dich ausmacht, da bin ich gegenwärtig in dir, in deiner Geschichte, in deinen Erfahrungen. In deinen Freuden, in deinen Erfolgen, in deinen Ängsten, in dem, was du nicht im Griff hast. Ich bin real gegenwärtig. Und wenn Jesus gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist, dann ist es diese große Einladung, ja, dann rechne doch damit. Dann begegne ihm doch damit. Und als Pfingsten für uns dieses Geschenk, das Jesus sagt, das ist wie eine Tür, die ich in meine Gegenwart öffne. Ich bin da. Und jetzt komm doch. Begegne mir mit dieser Welt, in der du lebst, mit deiner ganz persönlichen Welt, mit deiner Geschichte, mit allem, was du bist. Das weckt Hoffnung. Hoffnung, dass ich weiß, ich muss nicht alleine mit den Dingen fertig werden, sondern dass dieser große Gott, der unbeherrschbar ist, aber er beherrscht diese Welt, meine Geschichte. Ich glaube, wenn Menschen anfangen, das zu entdecken, dann keimt in ihnen Hoffnung, dass da noch was Größeres wird. Was Größeres, was Gott tut. Feuer und Wind, Gott ist real gegenwärtig. Das Zweite, jeder in seiner Sprache, Jesus begegnet jedem persönlich. Das ist so diese zweite Hoffnungsbotschaft. Dass Jesus sagt, ich spreche deine Sprache, ich begegne dir ganz persönlich. Und zwar so, dass du es verstehen kannst, dass du es fassen kannst. Da wird eine Gruppe genannt, frommer Juden, Menschen, die gottesfürchtig lebten. Es werden Menschen genannt, heißt es dann so schön, Judengenossen, also Proselyten, die sich dem Judentum zugewandt haben, die das als ihren Glauben angenommen haben. Und dann kommt ja diese Pfingstpredigt, und dieses Zeugnis von dem, was passiert, und dann heißt es, dass die Leute verwundert sind, jeder hört in seiner eigenen Sprache. Das war eigentlich völlig überflüssig. Denn die Juden haben alle Aramäisch gesprochen. Egal woher sie kamen. Das war damals Umgangssprache. Und diejenigen, die nicht Aramäisch sprachen, die sprachen Griechisch. Und die Jünger von Jesus, da waren diese beiden Sprachen verankert. Die sprachen Aramäisch und einige Griechisch. Warum aber muss jetzt jeder in seiner Muttersprache hören? Ich war vor einiger Zeit im Breisgau, sollte dort in einem Gottesdienst predigen, ja, im Rahmen von einer Gebetswoche. Und das war für mich interessant. Also die haben alle so einen eigenen Dialekt gehabt, ja. Also es war halt Dialekt. Als die normal gesprochen haben, habe ich alles verstanden. Und dann heißt es irgendwann so, und jetzt machen wir eine Gebetszeit, wo jeder, der will, beten kann. Und dann haben die angefangen zu beten und ich war raus. Ich habe nichts mehr verstanden. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben in ihrem Dialekt gebetet. Und da ist mir was bewusst geworden. Das war ihre Herzenssprache. Das war etwas ganz Persönliches. Und ich merke selbst, ich bin jetzt ja bekennender Franke, wenn ich zu meiner Mutter komme oder meinen Bruder treffe oder auch so einen Kernfranken, dann werde ich anders reden, dann rede ich anders. Dann kommt auf einmal was von vertraut zum Ausdruck, von ja, tiefer Herzenssprache. Ja, das eine habe ich gelernt, einigermaßen Hochdeutsch zu reden. Das andere ist Teil von dem, was mir tief vertraut ist. Und jetzt heißt es hier, jeder hört in seiner eigenen Muttersprache. Und damit wird was deutlich, wenn Jesus einen Menschen anspricht, dann spricht er ihn nicht auf einer Sprache an, wo er sagt, das kennst du auch, sondern sagt Jesus, ich spreche deine Sprache. Und ich begegne dir so, dass es dich im Innersten betrifft. Dann ist es etwas sehr Vertrautes, etwas sehr Nahes. Und das ist das Schöne, wo Jesus sagt, du, ich meine es persönlich. Mein Geist, in dem ich selbst wieder komme, ist der Geist, wo ich dir so persönlich begegne, dass ich deine Herzenssprache spreche. Das, was dir zutiefst vertraut ist, das, was du im Innersten bist. Und deshalb kann ich dich ganz persönlich ansprechen. Und dann brauchst du keinen Dolmetscher, um mir zu begegnen. Dann brauchst du nicht irgendwas anderes, sondern dann darfst du mir ganz persönlich begegnen und auf einmal verstehen, da ist ein Gott, der mich nicht nur zutiefst kennt, sondern der mich auch sehr, sehr persönlich anspricht, so wie es gerade richtig für mich ist. Und dann Joel und die letzte Epoche. Das ist schon eine stramme Predigt, die Petrus dann hält. Ja, wenn er dann sagt, ja, ich erkläre euch, was da passiert, und er erklärt es ja dann, wo er sagt, das, was hier ist, also hat nichts mit Erntedankfest und Wein und sonst was zu tun, sondern hier erfüllt sich, was dieser Prophet Joel hunderte von Jahren vorher ausgedrückt hat. Und interessant, was die Rabbinen damals gelehrt haben, dass mit den letzten Propheten der Geist Gottes nicht mehr in dieser Welt gegenwärtig ist. Das war rabbinische Tradition in der Lehre. Und man sagte, und wenn der Messias kommen wird, dann wird der Geist Gottes wiederkommen. Und das ist, was Petrus jetzt aufnimmt. Er sagt, ihr lieben Leute, ihr kennt Joel, ihr kennt diese Texte. Das war diese Hoffnung auf den Messias. Und das, was da angekündigt wird, das wird jetzt hier vor euren Augen erfüllt. Das ist das, was sich hier ereignet. Und dann spricht er, dass in dieser letzten Zeit, zu diesem letzten Abschnitt dieser Weltgeschichte, sagt, das wird damit eingeleitet, dass der Messias kommt und sein Geist in dieser Welt ist. Er in dieser Welt durch seinen Geist selber gegenwärtig ist und bleibt. Und dass er diese Welt auf den einen Tag des Herrn hinführt, von dem alle wissen, das ist das Ende dieser Weltgeschichte. Und dann fängt die neue Welt Gottes und bricht die Herrschaft Gottes sichtbar herein. Und Petrus, er nimmt es jetzt und sagt, ihr lieben Leute, das, was hier passiert, das ist dieses Signal, mit Jesus hat diese letzte Epoche dieser Weltgeschichte begonnen. Er ist durch seinen Geist selbst in dieser Weltgeschichte gegenwärtig. Und er führt diese Weltgeschichte zu dem Zeitpunkt, wenn seine Herrschaft sichtbar anbrechen wird. Eine Geschichte, die dann in der Bibel an vielen Stellen beschrieben wird. Jesus hat sie ja selber auch in manchen Reden skizziert. Jesus, er hat Johannes ein Stück sehen lassen in der Offenbarung, wo er sagt, da läuft alles auf das eine Ziel hin, eine niedergehende Welt, die aber dann am Ende bei Jesus endet. Und Joel macht deutlich, das Begegnen, wenn Jesus wiederkommt, das Begegnen mit diesem heiligen Gott, der unfassbar ist, den die Israeliten am Sinai gemerkt haben, der ist nie beherrschbar. Die Begegnung mit diesem Gott ist kein Kindergeburtstag. Sondern wird abgerechnet, da wird Bilanz gezogen und da wird die eine Frage gestellt, kannst du mit deinem Leben vor diesem Gott bestehen? Für manchen ist es ein unangenehmer Gedanke. Für manche sagt, jetzt wird man bedroht. Jesus, er zeigt hier die Zukunft, nicht um zu bedrohen, sondern er sagt, du kannst heute die Weichen stellen, denn der letzte Vers, was hier gelesen würde, und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Wer heute sagt, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden und ich bin in Verbindung mit diesem Gott, ich habe mich mit ihm persönlich verbunden, der weiß, ich kann diesem letzten Tag entgegengehen. Und dann wird es der Tag sein, an dem Gott den Schlusspunkt setzt und sagt, und jetzt fängt es ganz neu an, meine neue Welt. Und jetzt ist alles vorbei, was diese Welt ausgemacht hat. Ja, an Schönem. Auch das Motorradfahren, vermute ich. Der Biergartenbesuch. Wobei, ich stelle mir den Himmel schon vor wie so einen großen Biergarten. Ja? Also nur billige. Er sagt, dann ist das alles vorbei, was das Welt so schön ausgemacht hat. Er sagt, es ist aber auch alles vorbei, was die Welt so unerträglich macht. Und dann fängt was Neues an. Und Petrus sagt, der Geist Gottes, er gibt uns diese Perspektive. Ihr seid auf dieser letzten Epoche unterwegs. Und er geht diesem Ziel entgegen. Und die Hoffnungsbotschaft heißt nicht nur, diese neue Welt Gottes kommt, sondern auf diesem Weg bis zu dieser neuen Welt Gottes bin ich dabei, sagt Jesus, durch meinen Geist. Seid ihr nicht alleine gelassen, sondern mit mir unterwegs. Und das Letzte, persönlich und öffentlich, die Hoffnungsträger. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ist das schön. Das tut uns gut, was wir gehört haben. Damit gehen wir nach Hause, fertig. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet nach Hause gehen, fromme Gefühle entwickeln und euch mit euch selbst beschäftigen. Sondern er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, dort wo ihr lebt, in Judäa, euer Umfeld, in Samaria, na, das ist schon schwieriger und bis ans Ende der Welt ist undenkbar. Ne? Und genau das fängt jetzt an, in diesem Pfingstgeschehen zu entwickeln. Wo die Einzelnen auf einmal zu diesen Zeugen werden und zwar ganz unterschiedlich. Da heißt es, die gehen hinaus und verkündigen die großen Taten Gottes. Was machen sie? Sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben und was sie selber erfahren haben. Das sind Zeugen. Sie erzählen, was sie erlebt haben, was Jesus ihnen bedeutet. Und das Interessante ist, da heißt dieser kleine Zusatz, so wie der Geist Gottes es ihnen eingab. Also die haben nicht gesagt, so jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde, muss mir überlegen, was ich erzählen kann von meinem Glauben. Sie haben ganz einfach gesagt, ich erzähle von Jesus und das, was ich erzählen soll, das gibt Gott durch seinen Geist schon in meine Gedanken hinein. Da bist du blank. Aber du hast doch die Gegenwart Gottes in dir, er ist doch da. Und dann kommt das Schöne und jeder hört es in seiner Sprache. Die Menschen aus Galiläa, wo ja viele her waren, die galten damals als geistig etwas unterbemittelt. Dass die in anderen Sprachen redeten und dann noch solche Sprachen, das war unvorstellbar. Und dann auf einmal zu merken, dieser Geist Gottes, er wirkt etwas. Und ob das ein Sprachwunder oder ein Hörwunder ist, weiß man nicht. Aber er übersetzt diese Worte in das Leben der anderen hinein, dass sie sagen, und da begegne ich diesem Gott. In den Worten von diesen Menschen, von diesem einfach gestrickten Kerlen, von diesen Frauen, die sonst wenig ausrichten konnten, da begegne ich dieser Wirklichkeit Gottes. Und es soll Mut machen, diese Gelegenheiten zu nutzen, wenn ich sage, ihr werdet meine Zeugen sein. Dort, wo du lebst, in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz. Und vielleicht fängt es doch jetzt schon an, dass man, wenn man jetzt so nach Pfingsten kommt und na, was hast du gemacht? Sagen, hey, ich war in einem Pfingstgottesdienst, das war richtig gut, weil die wenigsten wissen, was Pfingsten bedeutet. Weißt du das? Habt ihr sofort Thema? Ja, und sagen, ja, und für mich ist Pfingsten ganz wichtig. Warum? Ja, na gut, muss man natürlich sagen, warum. Ja, aber rechnet damit, dass der Geist Gottes euch die Impulse gibt und dass er das übersetzt. Ja, und dann ist auch noch Petrus. Petrus, der dann das Wort ergreift, ja, der die Bühne rockt, würde man fast sagen. Ja, einer, der vor der Öffentlichkeit reden kann, keine Scheu hat. Und er stellt sich hin und sagt, Leute, ich erkläre euch jetzt alles, was da passiert. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Der hat seine Predigt nicht vorbereitet. Ich habe zwischendurch gedacht, sollte ich vielleicht auch mal machen. Ja? Aber das wird vielleicht heißen, den Herrn zu versuchen. Aber ja, was bei Petrus? Petrus, er hat gestartet und der Geist Gottes hat ihm die richtigen Impulse gegeben, dass er sich erinnert, Mensch, das hat es ja mit Joel zu tun, dass er das erzählen kann. Ja, und dass er dort eine Predigt hält, die die Menschen berührt hat. und erlebt hat, auch da, wo ich jetzt auf einmal öffentlich von Jesus so reden kann, ist der Geist Gottes wirksam und übersetzt meine Worte so in das Leben der Menschen, dass sie Jesus begegnen. Dadurch wurden viele berührt. Viele kamen in Kontakt mit Jesus. Andere gingen weg und sagen, dummes Geschwätz. Aber das war nicht mehr die Aufgabe von den Jüngern und von den Nachfolgern. Sondern sie waren diese Hoffnungsträger, die die Hoffnung in diese Welt hineingebracht haben, die Botschaft der Hoffnung. Die heißt, der auferstandene Jesus ist real in dieser Welt und im Leben der Nachfolger gegenwärtig. Du erlebst alles mit ihm und er ist in allem gegenwärtig. Rechne mit ihm. Und Jesus, er begegnet jedem ganz persönlich in seiner Herzenssprache, so wie es für ihn wichtig ist. Und der Geist Gottes ergibt uns diese Gewissheit, ihr seid mit ihm versöhnt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden und des ewigen Lebens. Alles läuft auf ihn zu und er steht am Ende aller Dinge und seine sichtbare Herrschaft wird anbrechen. Wisst ihr? Und diese Botschaft soll in diese Welt. Und jetzt feiern wir Pfingsten und Jesus sagt, das passiert deshalb, damit durch euch diese Botschaft zu den Menschen kommt, die um euch herum leben. Und deshalb kann Pfingsten nicht heißen, dass man sagt, lieber Herr, danke, das ist gut, dass du für mich Pfingsten werden hast lassen. Sondern dass wir auch beten können, Jesus, danke, dass durch mich diese Botschaft auch zu anderen Menschen kommt, die dich brauchen in dieser Welt. Ich bin bereit. Schauen wir mal, wann es losgeht.